Literradio.
Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.
Ihr hört Radio Dreieckland auf 102,3 MHz oder über rdl.de. Vom 22. Dezember bis zum 2. Januar senden wir zwischen 18 und 19 Uhr Literradio. Gespräche aus dem Herbst 2025 über literarische Neuerscheinungen. Ausnahme: am 31. Dezember übertragen wir von 18 bis 20 Uhr live die diesjährige Anti-Knast-Demo.
Ja, herzlich willkommen bei Literradio an einem recht heißen Nachmittag, aber ein besonderer Nachmittag, denn ich habe die Ehre, heute zwei Gäste bei mir zu begrüßen, die quasi so schon in den Startlöchern scharren, weil heute ihr Buch präsentiert wird. Ich darf jetzt ganz herzlich begrüßen zum einen dich, Magdalena Stammler. Du bist eigentlich sowas wie eine Kollegin, du bist selbst Radiojournalistin und Autorin. Und dich, Stefanie Jaksch, auch schon bekannt bei Literradio. Du bist, wie du es selbst beschreibst, eine Wortarbeiterin und auch Autorin. Und zusammen seid ihr jetzt hier als Herausgeberinnen einer Anthologie, die jetzt aktuell im Heimann Verlag erschienen ist, Bluten, so der Titel. Und natürlich die erste Assoziation, wenn man diesen Titel hört, glaubt man natürlich, die weibliche Menstruation steht im Zentrum, aber das stimmt auch, aber nicht ganz, oder?
Also zuerst einmal danke für die Einladung, dass wir überhaupt eine Literatur für die Über das am Bluten ist ein Titel, der natürlich gleich Assoziationen weckt, aber es ist kein Menstruationsbuch, wenngleich der weibliche Körper schon sehr viel im Zentrum der Texte steht, die da in unserem Buch versammelt sind. Also es geht sehr viel um weibliches Erleben, um weibliche Körperlichkeit und um verschiedene Arten des Blutens, die sowohl wörtlich als auch im übertragenen Sinn gemeint sein können. Ja, es geht um das Bluten in der Care-Arbeit, das Bluten, sich ausbluten in der Altersarmut. Es geht um das Bluten, wenn man Kunst macht. Es geht um die Anpassung, das Normiertwerden, sich versuchen, dem Normiertwerden zu entziehen. Es geht natürlich auch einige Male um die Gebärmutter. Und was die so macht oder nicht macht.
Ja. Aber tatsächlich metaphorisch sind auch die Natur tatsächlich, die ausgeblutet wird, um Arbeitskraft, die ausgenutzt wird, um migrantische Erfahrungen, die in der einen oder anderen Form mit Blut zu tun haben, ohne jetzt zu viel zu verraten. Es geht um, ich glaube, auch generationale Traumata zum Teil. Also es ist relativ vielschichtig und wir haben tatsächlich bei der Auswahl der Autorinnen als Klara, wer schreibt, auch gar keine Vorgaben gemacht. Es gab ein grobes Konzept und wir wussten, es sollte Bluten sein als Überthema. Aber wir haben niemandem eine genaue Vorgabe gemacht. Wir wollten, dass jede Beitragende die Möglichkeit hat, das für sich selber rauszufinden, was für sie Bluten eigentlich ist.
Das heißt, ihr beide habt euch logischerweise zuerst gefunden. Wie ist das zustande gekommen? Wie habt ihr euch getroffen und wo war das Initial dazu?
Ich glaube, also du darfst mich gerne korrigieren, ich glaube, ich habe dich angeschrieben. Irgendwann, da war ich noch in meiner Funktion als Programm- und Verlagsleiterin bei Grimmaier und Scherio, ist schon ein Weilchen her, 2022, glaube ich, war das Anfang des Jahres. Das muss Ende des Jahres gewesen sein, weil du hattest den Text veröffentlicht im Standard, da ging es um das Thema aufs Land ziehen und den fand ich so fantastisch, dass ich gedacht habe, die schreibe ich an. Und dann haben wir uns getroffen und waren uns sofort grün, also nicht rot, wirklich grün und sind so vom Hölzchen aufs Stöckchen gekommen im Reden. Und dann waren wir ganz schnell beim Thema Bluten, erstaunlicherweise. Das ging so zack, zack.
Und nämlich wirklich gleich in unterschiedlichen Facetten. Ja. Also wir haben gleich darüber gesprochen, zu menstruieren, dass, als ob es kein Morgen gäbe. Und zu arbeiten und sich abzurackern, als ob es kein Morgen gäbe, das waren irgendwie so diese ersten bestimmenden Themen und dann auch das Thema Care-Arbeit, also die Arbeit, die Erwerbsarbeit und die Sorgearbeit unter einen Hut bringen, das waren irgendwie so diese drei großen bestimmenden Themen, die wir so im kurzen Smalltalk eigentlich beim Kennenlernen sofort abgehandelt haben und das ist dann so in unseren Köpfen geblieben.
Ja, ich kann mich noch erinnern, ich habe dann noch gleich am Ende noch zu dir gesagt, da müssten wir eigentlich ein Buch machen.
Genau.
Und dann ist das so als Idee erstmal vor sich hingewachsen über einige Monate. Ja.
Es gab dann von mir schon so ein paar Ideen zum Thema Bluten, weil ich schon Texte hatte, so in dem Themenkreis. Und dann haben wir aber irgendwie darüber gesprochen, es wäre schön, das auszuloten mit unterschiedlichen literarischen Stimmen.
Das ist auch schon der nächste Punkt. 15 inklusive dir, Magdalena, weil du hast auch einen Text beigetragen. Sind im Buch versammelt Stimmen ganz unterschiedlicher Art? Wie habt ihr da eine Auswahl getroffen?
Also erstmal haben wir so Brainstorming natürlich gemacht, sind bei ein paar AutorInnen sehr schnell auf die gleichen Namen gekommen, muss ich sagen. Wir wollten eine Mischung haben aus österreichischen Autorinnen, deutschsprachigen Autorinnen, auch über die Grenzen hinaus, verschiedene Altersgruppen, verschiedene Lebensrealitäten, unterschiedliche Stimmen, Erfahrungen, die wir auch gar nicht abdecken könnten, schlicht und einfach. Wir sind ja auch nur Individuen, die aus unserer ganz eigenen Sicht Dinge schreiben, verhandeln können. Und es gab, glaube ich, so einen Grundstock, sage ich mal, an 6, 7 Autorinnen, die hatten wir recht schnell.
Genau.
Die haben sehr schnell zugesagt und dann ging so das Gebastel los. Also so, wie viel haben wir insgesamt zur Verfügung, wen brauchen wir noch, welche Facette fehlt uns vielleicht, wen wollen wir unbedingt noch dabei haben. Dann fragt man viele an, die nicht können, die zwar gerne dabei wären, die keine Zeit haben.
Es waren eigentlich 3 Autorinnen, an die ich mich jetzt prompt erinnere, die gesagt haben, ich würde total gerne, aber es ist einfach gerade mein eigener Roman im Vordergrund und ich habe mir selbst vorgenommen, wenn mir nichts anderes vorzunehmen, eine Antwort, die wir vorbekommen haben, also nicht woanders hin auch noch zu bluten,
in die
eigene Arbeit. Aber es waren tatsächlich, Daniela, weil du gefragt hast, wie man diese Auswahl trifft, das ist natürlich total schwierig und es ist niemals vollständig. Also wir haben halt irgendwie versucht, literarische Stimmen auszusuchen, die wir aus anderen Kontexten kannten und die wir schätzten. Und auch versucht, da ein bisschen ein Potpourri zusammenzustellen. Eben wirklich Leute, die unterschiedlich klingen, die sich unterschiedlichen Sprachregistern bedienen, verschiedene Zugänge haben zu Sprache, zum Text, zur Literatur. Genau. Und so ist dann auch zum Beispiel zustande gekommen, dass die Jasna zum Beispiel bei unserem Buch vertreten ist, die man eigentlich also als Spoken Word Artist und Poetry Slammerin kennt.
Oder die Elif Duygu, die eben auch aus der Slam-Szene kommt. Eigentlich haben zum ersten Mal einen Text jetzt drin, den sie wirklich veröffentlichen. Da eine gute Gratwanderung hinzukriegen, ist halt immer bei Anthologien das Ziel. Und am Ende, wie du gerade gesagt hast, weiß man immer, irgendjemand ist dann nicht dabei.
Außerdem, das Blut fließt ja weiter.
Ja.
Also es könnte ja durchaus eine Fortsetzung geben.
Ja.
Und dann habt ihr eben diese aktuell 15 Texte zusammen gehabt. Und ihr habt ja vorhin erwähnt, es gab keinerlei Vorgaben. Es gab nur diesen Titel für die Autorinnen. Wie war dann der Moment, die Texte zu bekommen?
Ich finde, es war schon währenddessen so ein bisschen so die große Überraschungsbox. Wenn der Text in der Inbox war, da immer eine von uns beiden hat meistens dann von einer Autorin den Text bekommen, dann haben wir ihn weitergeleitet und dann waren wir schon so dieses... Mal schauen, was da jetzt kommt, wenn man die Datei aufmacht.
Hast du schon reingeschaut?
Ja, dann muss ich, ja, ich habe schon reingeschaut. Was denkst du? Was so die Frage an die jeweils andere. Und manchmal fand ich es wirklich total überraschend, manchmal total logisch. Und was mich aber wirklich am meisten überrascht hat, war, obwohl wir jetzt keine großen Vorgaben gemacht hatten, hat das relativ organisch ineinander gepasst. Also weil wir dann schon zwischendurch mal so einen Moment hatten, wo wir gedacht haben, was, wenn wir jetzt am Ende doch 10 Texte über Menstruation haben, dann können wir es ja eigentlich auch nicht ändern. Irgendwie haben wir da sehr großes Vertrauen gehabt, dass sich das von selbst ergeben wird. Und es hat es auch. Und jetzt hatten wir dann das Gefühl, wir hatten so ein paar, wie so Pflöcke, die man einschlagen kann. Und dazwischen passen die anderen Texte eigentlich thematisch gut, dass wir eine gute Abfolge hinkriegen, weil tatsächlich, als wir uns über die Reihenfolge der Texte, weiß ich noch, in einem längeren Telefonat auch abgestimmt haben, war es relativ schnell auch klar und die einmal angelegte Reihenfolge ist es dann auch bis zum Ende geblieben.
Genau, also es gibt irgendwie, wenn man aufmerksam liest, schon zwischen den Texten Verbindungslinien und Anknüpfungspunkte, wo die gut zueinander passen, ineinander greifen. Da keine lange Bastelei eigentlich, diese Abfolge. Und aufmerksam lesen ist vielleicht auch so ein Stichwort. Die Steffi und ich haben natürlich alle Texte sehr aufmerksam gelesen und haben mit den Autorinnen schon so etwas wie ein Vorlektorat gemeinsam gemacht, bevor das Endlektorat vom Verlag kam. Und das war eine sehr, sehr spannende Arbeit, also die Texte gemeinsam zu bearbeiten, unsere unterschiedlichen Blickwinkel auf die Texte abzugleichen oder auszutauschen und mit den Autorinnen dann darüber zu sprechen. Das habe ich als besonders fruchtbar empfunden.
Ja, ich auch. Also weil ich sehr gewohnt bin, allein zu lektorieren, oder man lektoriert manchmal im Prozess mit jemandem, da will man sich ja meistens doch nicht so reinfunken lassen oder man glaubt, es funktioniert nicht, aber das war erstaunlich angenehm, finde ich. Ich habe auch gemerkt, mir, obwohl ich schon so viel in dem Bereich gemacht habe, jetzt auch nochmal so ein paar ganz andere Punkte eröffnet, mit jemand Zweiten über einen Text zu reden, jemand Zweiten drüber gehen zu lassen, zu sehen, was sieht die andere Person, fand ich einen wahnsinnig spannenden Prozess für mich.
Nämlich vor allem auch auf diesem Detailgrad, ja. Also nicht nur so an der Oberfläche zu bleiben und zu sagen, wie kommt der Text bei dir an oder was löst es in dir aus. Es ist ja natürlich nicht die Oberfläche, aber auch wirklich Details im Text, sprachliche Finessen zu besprechen und so weiter, das war schon sehr spannend.
So unterschiedlich die Texte natürlich jetzt alle sind, es gibt dann schon so ein paar größere gemeinsame Nenner, würde ich sagen. Und einer, finde ich, der ist recht deutlich geworden, dass Frausein immer noch so mit Gebärfähigkeit konnotiert ist, oder? Und dann natürlich, und das schildern ja auch die Texte, was ist in unserer Gesellschaft, wenn eine Frau aus welchen Gründen auch immer nicht gebärfähig ist oder sich der Gebärfähigkeit entzieht?
Ja, also für mich war es insofern auch spannend, also das als so eine Facette in vielen Texten zu lesen, weil ich mich selber so früh gegen Kinder entschieden habe. Also für mich ist das wiederum eine Lebensrealität, die ich gar nicht so sehr kenne. Also, oder beziehungsweise ich kenne sie natürlich, aber es war bei mir immer eher der Kampf gegen das Kinderbekommen mein Leben lang. Also so ein, das auf gar keinen Fall wollen. Also das schleicht sich ja in manche dieser Texte auch ein bisschen ein. Fand es aber dann ganz spannend, dass natürlich viele Texte trotzdem ums Kinderbekommen schon Kinder haben, was das mit dem Körper macht, was das mit der Psyche macht, was das mit dem eigenen Leben macht, wie viel Kontrolle man noch hat, wie viel nicht mehr, wann wird einem weggenommen. Und deswegen war ich bei manchen Texten wirklich fast schon ein bisschen erschüttert.
Wie zentral die Fertilität
ist. Ja, wie zentral das tatsächlich ist für uns alle. Ja. Mhm. Also, dass das nicht wegzudenken ist und dass das immer in Verbindung steht mit wirtschaftlichen Zwängen,
genau. Mit
der Frage, wie man Beziehungen leben will, mit der Frage, in welche Abhängigkeit man sich begibt. Also für mich war das wirklich so ein bisschen nochmal ein Reality-Check. Also wie du gerade vorhin gesagt hast, Magdalena war es ja eine, von vornherein als eine literarische Anthologie geplant, nicht als eine essayistische oder eine Sachbuchanthologie, was auch zwischendurch mal so rumflottiert ist. Und dann zu sehen, dass das so ein großer gemeinsamer Nenner ist, finde ich im Jahr 2025 dann doch immer wieder, ich muss es wirklich sagen, fast erschütternd.
Ja.
Ja, ich glaube, es ist eine Realität, von der man sich nicht verschließen darf, dass diese Frage nach der Gebärfähigkeit einfach die allermeisten Frauen an irgendeinem Punkt ihres Lebens betrifft. Ich würde es auch schade finden, das ins Schmuddeleck zu schieben und zu sagen, reden wir nicht über dieses Thema, was Gebärfähigkeit mit einer Person macht. Und es ist auch vielleicht ein bisschen so die Perspektive darauf, die Ambivalenz auszuhalten, wie schmerzhaft und wie kraftvoll das gleichzeitig ist, das finde ich, kommt in den Texten schon sehr gut rüber.
Also für mich waren immer so diese gesellschaftlichen Konsequenzen, die damit einhergehen, und diese fast schon Enteignung bis zu einem gewissen Grad, was den eigenen Körper betrifft sozusagen. Mhm. Damit einhergeht für mich ja auch dieses Thema der Menstruation, also die eine Zeit lang jetzt wirklich kapitalistisch ausgeschlachtet wurde, jetzt ist die Menopause dran.
Ja.
Auch so ein Grund, dass bei uns irgendwie immer noch seltsam besetzt ist in Wahrheit. Und für mich war dann immer so die Frage, wo ist der Grad zwischen, ja toll, endlich reden wir drüber, es wird transparent, es ist kein Tabuthema mehr, es wird behandelt, und dem, okay, jetzt glauben alle, es sind Experten, Expertinnen, nur weil es ausreichend Ratgeber und Bücher und Selbsterfahrungstexte darüber gibt. Also wo ist da irgendwo die Grenze dazwischen? Was macht Sinn?
Also ich glaube, wir kennen so viele Texte, wo irgendwelche Männer ihre Erfahrung schildern, wie sie im Wald stehen und die Natur wahrnehmen, zum Beispiel. Wir können auch noch ganz viele mehr Texte schreiben, wie Frauen auf Leinwände menstruieren und Frauen Operationswunden ausheilen und Frauen Hitzewallungen haben und so weiter. Das ist alles noch gar nicht erschöpft. Also doch ganz, ganz viele Texte, bis man ein ähnliches Pensum erreicht hat. Was überhaupt keine Expertise bedeutet, aber eigentlich, es geht mir einfach ums Erleben. Und ich finde, es sind so viele Texte in diesem Buch drinnen, in die man sich so richtig reinsinken lassen kann, wo wirklich für viele Personen sicher Texte dabei sind, wo man irgendwie sich identifizieren kann, relaten kann, dabei sein kann, mitgehen kann. Und die nehmen dann vielleicht mit in andere emotionale Welten. Und das würde ich einfach sagen, da lässt sich extrem viel draus gewinnen.
Also ich verstehe schon, dass es immer eine Frage gibt, zum Beispiel für den Feminismus, die Frage, so wann ist der im Ausverkauf und ist es dann nur noch ein Trendthema? Eben wie du gerade gesagt hast, so geht es jetzt mit, also das, was die Menstruation, jetzt ist es die Menopause oder die Perimenopause, ist ja nochmal eigentlich das größere Thema. Was mich dabei aber tatsächlich immer wieder denken lässt, dass wir das eben noch lange nicht zu Ende durchgespielt haben, ist gerade jetzt, wenn es um das Thema Menopause geht, das geht das sich natürlich auch ein bisschen reingeschlichen hat ins Bluten, in das Buch, ist, dass ich jetzt gerade immer wieder an den Punkt komme, zu sagen, wieso hat mir das eigentlich niemand gesagt? Und das irgendwie was ist, was sich ja nicht nur, was eine Frage ist, die auch bei der Menopause auftaucht und bei den Beschwerden, bei den Veränderungen, die den weiblichen Körper betreffen, sondern auch was Kinder bekommen angeht, was die Frage angeht, wenn ich so, also egal ob ich mit, ohne Kinder, in welchen Beziehungsformen noch immer lebe, was heißt es, wenn ich arbeiten will? Also was geht sich für mich überhaupt aus? Und ich finde schon diese Frage, wieso hat mir das niemand gesagt, finde ich gerade ganz, ganz zentral. Und ich glaube, dass das eine ganz zentrale Frage im Leben von ganz vielen Frauen und weiblich gelesenen Personen ist tatsächlich. Weil ich denke mir, so, wir leben eben, wie gerade schon gesagt, wir haben 2025 und du kommst in das Alter, kann ich jetzt auch aus eigener Erfahrung sagen, wo diese Perimenopause losgeht. Und keiner hat mit mir darüber jemals gesprochen, weder meine Mutter, noch vorher Freundinnen, noch war das bei irgendeiner Frauenärztin irgendwann mal Thema. Es ist einfach nicht existent, bis es einen selber betrifft. Und dann ist halt die große Sprachlosigkeit da, die man dann erfährt und die man zum ersten Mal in voller Wucht wahrnimmt. Und so geht es, glaube ich, mit ganz vielen Themen, die im Bluten auftauchen, auch das Thema Gebären. Was ist, wenn die Kinder da sind? Gerade dieser eine Text auch von der Milena Michiko-Flascher, der mir wirklich körperlich fast wehtut, wo eine junge Mutter quasi so ist, sich in so einen wahnsinnigen Sog und in so einen Strudel rein begibt, der mich wirklich so ein bisschen entsetzt zurückgelassen hat. Ich dachte, was muss mit einer Frau passieren, damit es ihr so geht wie dieser jungen Mutter? Ja? Und das taucht ja in verschiedensten Facetten immer wieder auf. Was ist mit meiner Tochter? Wie will ich, dass meine Tochter aufwächst? In einem anderen Text, wie geht es mir nach einer Abtreibung? Was? Also das sind so Dinge, wo ich mir denke, da spricht doch niemand mit dir drüber in Wirklichkeit. Ja? Also es muss immer erst passieren und dann ist es immer vermeintlich erstmal die größtmögliche Katastrophe, die passieren kann. Und so wird es uns ganz oft auch verkauft, dass das alles Katastrophen sind. Ja? Also das darf man ja auch nicht vergessen. Es ist immer eine ultimative Versehrung, die uns auch von außen so kommuniziert wird. Aber die Frage ist dann nie, wie geht es der Frau persönlich? Ja. Dann wirklich, ja? Also dass nicht alles immer komplett traumatisch sein muss, ist dann nämlich auch nochmal eine andere Facette des Ganzen. Aber ich finde es wirklich, wirklich erschütternd.
Ich habe tatsächlich kurz darüber nachgedacht, ob es ähnlich viele Bücher auch über Prostataleiden und Erektionsstörungen gibt, aber ich habe die Recherche dann verkniffen. Aber weil du auch gemeint hast, niemand hat dir das erzählt, inwieweit können dann wirklich eigentlich literarische Stimmen, die ihr hier versammelt habt, inwieweit können die ein Stück weit dazu beitragen, Transparenz zu schaffen, Fragen zu beantworten?
Das finde ich eine ganz wichtige Frage und ich glaube, die kann man in der Auseinandersetzung beantworten. Also gerade vor kurzem einem männlichen Leser von dem Text besprochen von der Chantal Fleur Saint-Jean, Butterbrote an der Grenze. Und er hat mir gesagt, er hat diesen Text so super gefunden, er hat ihm total gefallen, wie der sportlich umgesetzt war, aber er hat sich die ganze Zeit gefragt, was ist mit dieser Frau eigentlich? Also warum ist die, also was hat die für ein psychisches Leiden? Und ich schaue euch an und ihr lacht jetzt und ich weiß auch warum, weil diese Frau einfach ständig mit Normen kämpft. Diese Frau, die Protagonistin in dem Text, kämpft damit, weiß genug zu sein, bürgerlich genug zu sein, schlank genug zu sein, fuckable genug zu sein, hübsch genug und alles genug und versucht diese Kontrolle übrigens auch nicht nur auf sich selbst, sondern vor allem auch auf ihre Tochter auszuweiten. Und das war so ein schöner Aha-Moment für mich, weil ich mir dachte, wenn das ein männlicher Leser so liest, dass einem das gefällt, aber ich weiß nicht recht, was ist eigentlich mit dieser Frau, und man kann ganz klar erklären, was ist mit dieser Frau. Und auch dieser Aha-Moment, dieses Verständnis haben die allermeisten Frauen, was mit dieser Frau ist. Die hat kein psychisches Leiden, die leidet einfach an der Welt.
Genau, an der Gesellschaft.
An der Gesellschaft. Und ich glaube, wenn uns solche Dinge gelingen, das auch dann zu vermitteln, manchmal braucht es vielleicht eine Erklärung dazu, ja, aber wenn uns solche Dinge gelingen, dass man da einen Text reingibt und vielleicht ein bisschen was von diesem Gefühl übrig bleibt, dann haben wir schon ein bisschen einen Beitrag geleistet dazu.
Hast du den Leser aufgeklärt?
Natürlich habe ich den Leser aufgeklärt. Ehrensache.
Aber gab es auch für dich, Steffi, Texte in dem Buch, wo du gemerkt hast, boah, die vermitteln wirklich etwas Essentielles auf eine bestimmte Art und Weise, die einfach wirklich eindringlich ist und die gut funktioniert vor allem, ja, die kein Ratgeber ist, die nichts von oben ist, nichts aufoktroyiertes oder sonst irgendwie.
Ich tue mir dann immer so schwer, einen rauszugreifen, tatsächlich, oder jetzt einzelne davor, also irgendwie vorzuschieben, weil es mir bei fast jedem der Texte, also es ging mir bei jedem der Texte so, dass ich gedacht habe, oder rührt es jetzt an was sehr Schmerzhaftes und was sehr Großes. Ein Text, den ich wirklich sehr gerne mag, ist der Text von der Lisa Victoria Niederberger, weil es da auf einer Ebene um eine Beziehung geht, eine offensichtlich queere Beziehung, es entfaltet sich dann so über die Zeit und gleichzeitig aber im Hintergrund, es spielt alles an einem See in einer wahnsinnig idyllischen österreichischen Landschaft. Also wenn man ein bisschen sich auskennt in Österreich, kann man es auch fast verorten. Da gibt es ja so magische Orte, finde ich. Aber alles spielt sich von ab so vor einer zusammenbrechenden Gesellschaft im Zuge der Klimakatastrophe, wo plötzlich so ganz viele Sicherheiten nicht mehr da sind, wo man plötzlich überlegen muss, was passiert eigentlich, wenn wir ins Tauschgeschäft gehen müssen, wenn Geld auch nichts mehr wert ist, wenn man sich gegenseitig Dinge klaut, wenn das aber in Beziehungen rein sickert und plötzlich eine große Sprachlosigkeit sich auftut, weil man ganz anders mit Dingen umgeht tatsächlich. Und der hat für mich fast schon so eine, also ich würde sagen, fast eine biblische Wucht entwickelt, der Text. Und das ist auch so eine, wo ich denke, die hat zuvorderst erstmal gar nicht so sehr offensichtlich eine Verbindung zum Thema Bluten. Aber es ist die ganze Zeit da. Und das, also da ist was, was so unterschwellig kokelt, sage ich mal. Das muss gar nicht immer so dieser Flächenbrand sein, aber so was so ständig zehrt und immer Energie braucht. Und das hat mich an dem Text wahnsinnig fasziniert.
Kokeln ist überhaupt ein gutes Stichwort, weil ich fand ja auch spannend in dem Text, dass das Feuer, in dem Fall das Heizen, Brennholz, so zentral war und Feuer immer so etwas, wir Männer machen Feuer ist. Oder? Also das war für mich auch so spannend, so, für mich persönlich als Lesart in dem Text drinnen.
Ja, absolut.
Genau.
Absolut. Und ich glaube, das ist so ein Text, der hat mich sehr fasziniert. Ja. Und tut es auch immer noch. Und ich finde auch immer noch, wenn ich wieder lese, wieder was drin, wo ich mir denke, das habe ich immer noch nicht erkannt. So, also das finde ich das Schöne an eigentlich allen Texten, dass ich jedes Mal, wenn ich da reinschaue, nochmal eine neue Facette. Also das hört nicht auf in Wirklichkeit.
Ich habe dann manchmal auch so ein paar Gedanken gehabt, wo ich mir überlegt habe, die Biologie, die weibliche Biologie ist ja schon hundsgemein in manchen Dingen. Also die benachteiligt uns ja wirklich in vielen Sachen. Aber wenn man dann genauer darüber nachdenkt und auch so in Kombination mit den Texten, finde ich, ist es gar nicht so sehr, dass die Biologie an sich den Nachteil bringt. Es sind immer die Konstrukte, die dranhängen. Es sind immer die gesellschaftlichen Konnotationen, die Konsequenzen, die die Gesellschaft daraus ableitet, wie dann mit den Frauen diesbezüglich umgegangen wird. Und du hast ja auch das Stichwort Feminismus schon gebracht irgendwie. Was glaubt ihr? Wie ist der Status aktuell? Wie geht es uns Frauen hier? Gehen wir hier wirklich von einem kleinen Raum aus? Gehen wir von Mitteleuropa aus zum Beispiel oder von Österreich, wenn wir so wollen?
Ich fange mal an mit einer Beobachtung aus dem unmittelbaren Umfeld, dass ich beobachte, dass die Ansprüche nicht weniger werden, sondern eher mehr. Die Ansprüche an sich selbst als Frau, als Mutter zu brillieren in allen Lebensbereichen, in der Arbeit, mit den Kindern, im Haushalt, im Sport. Und gleichzeitig gibt es den Feminismus, der ein bisschen zu rudern hat mit seinen eigenen Strömungen, wo sich einfach auch viele Leute nicht abgeholt fühlen, glaube ich. Es gibt ein bisschen so einen überakademisierten Diskurs, der viele Menschen einfach nicht mehr erreicht. mit den Bedürfnissen, die die haben, nämlich dem Bedürfnis nach mehr Freiheit, nach mehr Entscheidungsfreiheit, was die eigene Arbeit betrifft. Als klassisches Beispiel eine gute Freundin von mir, die gern mehr arbeiten möchte und ihr Mann würde gern weniger arbeiten. Sie würden sich gern die Erziehungsarbeit besser aufteilen. Und es ist aber ein Blödsinn, weil wenn er weniger arbeitet und sie mehr arbeitet, dann ist das Familieneinkommen so drastisch weniger, dass sie ihren Lebensstandard nicht mehr leisten können, wie sie ihn jetzt haben. Naja, was werden sie machen? So vermeiden. Und das ist so, glaube ich, ein Grundthema, das extrem viele Menschen betrifft, immer noch. Viele wollen das überhaupt nicht wahrhaben, dass das für die Leute echt wichtig ist, dieses Thema. Und ich glaube, da reden wir zu wenig drüber, über soziale Gerechtigkeit.
Eben, das ist nicht zwangsläufig eine nur feministische Frage, sondern eine soziale Frage.
Genau, aber eine soziale Frage, die der Feminismus auf jeden Fall auch als eines seiner großen Themen hatte oder haben sollte.
Also meine Wahrnehmung ist, dass es gerade schwierig ist, und zwar nicht nur auf so einer individuellen Ebene, sondern also wirklich auf einer sehr, sehr mal ganz grundsätzlichen Ebene. Also wenn ich mir jetzt gerade in Deutschland, wo ich herkomme, anschaue, eine Annalena Baerbock, die dezidiert immer gesagt hat, sie macht feministische Außenpolitik und wie viel da in Bewegung war, und das ist alles weg. Also dafür ist nichts mehr übrig momentan. Im Gegenteil, es ist sogar eher schon fast in Verruf geraten. Also jetzt zu sagen, ich mache feministische Außenpolitik, würde man wahrscheinlich im Deutschen Bundestag gelacht werden. Also an dem Punkt sind wir ja eigentlich wieder gerade, dass das sehr viel eingebüßt hat, auch aufgrund vieler anderer Strömungen, also wo der Feminismus ja auch nicht auskam. Und dieses Erstarken von, ich sage auch sehr, sehr dominanten männlichen Figuren gerade, das ist ja auch alles kein Zufall. Und dass es da gerade ganz viele Bestrebungen gibt, gerade feministische Bewegungen auch ganz klein zu halten und da auch ganz viel wieder abzudrehen, das finde ich ehrlich gesagt gerade extrem besorgniserregend. Und ich glaube, dass es der Feminismus da gerade an ganz vielen Fronten schwer hat. Ja. Also weil es mit so einer Macht gerade, also weil es solche wirklich mächtigen Gegenbewegungen gibt. Also ich glaube, es gibt momentan so ein großes Erstarken von sehr repressiven und backlash-artigen Bewegungen. Und es gibt aber im Gegensatz dazu im Moment keine verbindende Idee. Mhm. Keine große Erzählung für den Feminismus, der ganz, ganz viele Menschen unter ein Dach bringen könnte. Mhm. Und das halte ich für gefährlich und besorgniserregend. Ja.
Umso wichtiger, dass es dann Bücher gibt wie eures, denke ich mir, wo die Möglichkeit da ist, mich wirklich persönliche Stimmen, menschliche Stimmen zu vermitteln, die eben das Frausein in den Mittelpunkt rücken mit allen Konsequenzen. In dem Fall jetzt unter dem Stichwort Bluten. Leider sind wir schon am Ende unserer Zeit. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Magdalena Stammler und Stefanie Jaksch, beide Herausgeberinnen der aktuell erschienenen Anthologie Bluten im Heimann Verlag. Ich wünsche euch alles Gute für die heutige Erstpräsentation. Und wie gesagt, ich glaube, für eine Fortsetzung würde es ausreichend Stimmen geben.
Da sind wir auch überzeugt. Ja. Danke für die Einladung.
Literadio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.
Ihr hört Radio Dreieckland auf 102,3 MHz oder über rdl.de.
Willkommen bei Literadio, bei der Buchmesse in Frankfurt 2025 am Stand der IG Autorinnen Autoren. Mein Gast ist nun Julia Pustet mit ihrem Roman Alles ganz schlimm. Erschienen ist er im Heimon Verlag in Innsbruck und Wien. Julia Pustet, herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Außer Autorin sind Sie auch Musikerin, und nachdem nun dieser erste Roman vollendet ist, haben Sie gepostet, Bücher schreiben ist nämlich Arbeit, noch viel mehr als Musik machen. So die eigenen Worte, es sind immerhin 350 Seiten geworden, aber wo liegt denn das Wesentliche mehr an Arbeit?
Das ist witzig, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern, aber es kommt mir sehr sinnvoll vor. Ich glaube, beim Musikmachen fällt es mir einfacher, auf meine Stimme zu vertrauen. Ich habe das Gefühl, Es gibt viele Ebenen, die ich beim Schreiben mit einbedenke, beim Musikmachen aber nicht, weil das irgendwie sehr viel näher an meiner künstlerischen Intuition liegt. Und beim Schreiben ist der innere Zensor stärker und lauter.
Ja, die Geschichte ist wahrlich ungeheuerlich, aber nicht ganz unrealistisch und eigentlich ziemlich im Hier und Jetzt verankert, kann man sagen. Es sind Rückblenden dabei und Susanne steht im Mittelpunkt und wie sie eben von ihren Freundinnen, Freunden, von der Familie und im Endeffekt dann auch Social Media verraten wird. Und war sie eigentlich die erste Figur, die dagestanden ist in der ganzen Geschichte? Es sind ja auch andere ganz starke Persönlichkeiten noch dabei. Wie hat sich denn diese Konstellation da formiert?
Als erstes ist, glaube ich, gar nicht die Ich-Erzählerin gestanden, sondern die Figur der Stella, die ja in gewisser Weise erstens als Antagonistin funktioniert, aber andererseits auch als eine Negativfigur, weil die eigentlich gar nicht direkt in Erscheinung tritt, außer tatsächlich in der rahmenden Handlung. Aber in der eigentlichen Handlung ist es eigentlich eine Nichtfigur. Und die habe ich als erstes entwickelt und habe mir dann erst wirklich angefangen, Gedanken darüber zu machen, wer erzählt das eigentlich, wer begegnet dieser Person und wer ist das eigentlich. Und dann kam diese Figur und dann kam nach und nach das ganze Universum an Figuren dazu.
Susanne erzählt das eben aus der Ich-Perspektive. Wie haben Sie denn die ausgestattet? Mit welchen Eigenschaften, Merkmalen, Charakter, Besonderheiten?
Susanne ist, finde ich, eine Figur, die sehr ambivalent ist und auch keine einfache Identifikation erlaubt. Das ist eine Figur, die viele Fehler hat im Umgang mit ihren Mitmenschen, die gleichzeitig aber sehr selbstgerecht ist. Es ist aber auch eine Figur, die stark mitfühlen kann, die viel in Kontakt geht mit anderen, die sich diesem Kontakt immer wieder entzieht. Und es ist eine sehr stark beobachtende Figur. Und ich würde sagen, was sie auch noch auszeichnet, ist so, also sie ist Musikerin, ist als Musikerin gescheitert, arbeitet jetzt als Sounddesignerin. Und sie hat so eine Lakonie, mit diesem Misserfolg umzugehen. Das ist irgendwie, das ist für sie eigentlich so total im Hintergrund. Also sowas wie berufliche Erfolge oder so, darum geht es ihr tatsächlich gar nicht, obwohl sie öffentlich stattfindet.
Und was man nicht ganz leugnen kann, dass sie so ein paar Parallelen zu ihrer eigenen Person hat auch. Also sie boxt, sie ist tätowiert, sie ist Musikerin. Also es sind schon so Dinge, die ihnen auch vertraut und nahe sind.
Ja, das ist, glaube ich, das ist ein ironischer Kommentar auf dieses Thema der Lüge und der Fiktion und auch der Autofiktionalität durchaus zu lesen, dass ja in dem Text sowohl auf formaler als auch auf inhaltlicher Ebene immer wieder verhandelt wird auf verschiedene Arten und Weisen. Aber die Figur ist dann, glaube ich, wenn man mich kennt, schon sehr anders als ich.
Das habe ich mir auch schon gedacht, jetzt wo die Eigenschaften schon beschrieben wurden. Es steht ganz am Beginn ein Prolog, der eigentlich dann auch ganz dienlich ist, sich dann in der weiteren Folge ein bisschen zu orientieren. Da geht es eigentlich darum, womit das Verhängnis eigentlich auch seinen Beginn nimmt, nämlich mit dem Auftreten von Stella, die bei einem Frauenabendessen eben auftaucht und mit ihrer direkten Art und ihren schrägen, unglaubwürdigen Geschichten zum Teil sich ja nicht unbedingt sympathisch macht, aber immerhin Neugier weckt. Und ich denke, wir kennen uns am besten aus, wenn Sie uns den Prolog jetzt vorlesen.
Ja, sehr gerne. Wenn sie gegen mich gewann, zitterten ihre Augen, als hätte sie einen Krampf. Manchmal schlingerte auch ihre Stimme für einen Moment, bevor sie ein bisschen zu laut wurde. Wenn sie gegen mich gewann, ging ihre Stimme am Ende des Satzes nach unten. Ihre Momente des Sieges waren ohne Humor und wenn sie doch einmal Scherze machte, schrie sie sie heraus, lachte aber nicht. Sofern sie beim Gewinnen rauchte, zog sie den Rauch schneller ein, wodurch ein Luftton entstand. Sie blies dann den Rauch aus und blickte auf den Boden. Sie war unsensibel auf eine Art, die Menschen an sich selbst zweifeln ließ. Sie war eine Instanz. Manchmal, wenn sie gegen mich gewann, sagte sie die Dinge in einem Tonfall, der klang, als hätte sie sie mir schon einmal erzählt. Irgendwann hatte Trixie sie zu einem unserer Frauenabendessen mitgebracht. Ohne jedes Zeichen von Unsicherheit hatte Stella sich zwischen Tina und Lan gesetzt, das Glas vor sich bis knapp unter den Rand mit Rotwein gefüllt und angefangen, von einem Hippie zu erzählen, der sich auf dem Weg zu unserem Essen in einem vollständig leeren Bus direkt neben sie gesetzt hatte. Unter ihren Schuhen schmolz der festgetretene Schnee zu Rinnsalen, die sofort in den Fugen der Dielen versickerten. Zugleich meinten wir zu wissen, wovon sie sprach. Wir stießen Rufe des Ekels aus, nickten eifrig, stießen an und riefen Anekdoten in den verrauchten Raum, manche lauter als andere. Das Gespräch war längst begonnen, sie gehörte dazu. Schnell fügte ich mich ihrem Wunsch, ihre beste Freundin zu sein. Dabei war es nicht so, dass ich sie besonders mochte oder dass irgendjemand sonst sie besonders mochte oder dass sie über die Maßen freundlich zu mir gewesen wäre. Ganz im Gegenteil unterbrach sie mich oft, rollte mit den Augen, wenn andere sprachen und war frech zu meinem Bruder, der sie vom ersten Augenblick an hasste. Dass sie log, fand ich nicht schlimm, weil sie beim Lügen stotterte, wodurch ich zumindest wusste, wann sie die Wahrheit sagte. Mich ihr mitzuteilen fühlte sich leicht an, weil das, was ich ihr sagte, weder ihr noch mir viel bedeutete. Ich probierte aus, wer ich sein konnte und hätte ich mich umentschieden oder wäre ich gar ich selbst geblieben, hätte sie es nicht gemerkt. Sie ließ mich nicht los. Wir riefen einander jeden Tag an, schickten Fotos aus Umkleidekabinen, Straßenbahnen und öffentlichen Toiletten, lästerten über Bekannte, Freundinnen und Prominente, klauten Tops und billige Ohrringe und borgten einander Bücher und Platten aus. Ein paar Mal die Woche holte sie mich mit ihrem gelben Twingo aus dem Studio ab, fuhr mit mir über den Ring, rauchte Kette und erzählte mir von ihrem Tag, während sie das Auto von Lücke zu Lücke über die Mittellinie zog. Immer war irgendjemand ungerecht gewesen, immer gab es große Nachrichten, jemand hupte, immer gab es etwas Grandioses zu erledigen. Sie fuhr einem LKW zu nah auf, warf Zigaretten in trockene Sommerwälder und Müll aus dem Fenster. Ich stellte mir vor, wie die Wälder hinter uns in Flammen aufgingen, kurbelte das Fenster bis ganz unten und ließ meine Augen im Fahrtwind tränen. Langweilig wurde uns nie. Sie sagte mir eine Zukunft voraus, von der ich lange nicht geträumt hatte, versprach mich einer bekannten Agentin vorzustellen, fragte mich nach neuer Musik, die sie an einen alten Freund bei einem Major-Label weiterleiten wollte, stellte mir Einladungen zu Abendessen mit Musikerinnen und Schriftstellerinnen in Aussicht und schickte bekannten Filmproduzentinnen meine Nummer. Darüber, dass Arbeit nicht wichtig war, waren wir uns einig. Wir rauchten im leeren Kino, stiegen in leere Häuser ein und klauten Pommery aus den Kühlschränken französischer Bistros, den wir im Laternenlicht auf Parkbänken tranken, wurden erwachsen und wieder 15, reiften und regredierten, erlebten, wie sich unsere Widersprüche in eine selbstvergessene Euphorie auflösten, die wir uns lange abtrainiert hatten. Aus Scham und aus Notwendigkeit, doch wir fühlten keine Scham mehr und nichts war uns wichtig. Als wären wir allein auf der Welt, erzählten wir einander unsere Geheimnisse so laut, dass sich kaum jemand anstrengen musste, um sie zu hören. Ihre Geschichten waren dabei immer größer, ihre Geheimnisse immer unangenehmer als meine. Ich fand das gerecht. Dass die Abendessen am Ende immer ausfielen, das Interview nie gedruckt wurde und sich der Labelchef nie zurückmeldete, fiel mir nicht auf. Stella hatte einmal eine Katze gehabt, die dann gestorben war, weil sie sie getötet hatte. Das war in ländlichen Familien nichts Ungewöhnliches, denn man pflegte ein ungezwungenes Verhältnis zum Vieh. Was du liebst, das killt dich, hatte Stella mit 13 Jahren auf den Rücken ihrer Lederjacke geschrieben und es später korrigiert in Was dich liebt, das killst du. Im Haus ihrer Eltern hatte sie ein kleines Zimmer gehabt, dunkler als das Zimmer ihres Bruders, mit billigem Laminat anstelle der Dielen, die im Rest des Hauses auslagen, und staubigen Dachbalken, auf denen Einmachgläser voller Sternburg-Kronkorken standen. Dass das Zimmer weiter von der Wohnküche entfernt lag, gab ihr die Möglichkeit, ungestört Knochenfabrik-Kassetten zu hören und von einem schlechteren Leben zu träumen. Ihren Eltern war sie immer zur Hand gegangen, hatte Ställe ausgemistet und Motorräder repariert, hatte den Schlachtraum geschrubbt und die Elektrik neu verlegt, die halbtote Oma gepflegt und nächtelang mit dem liebeskranken Onkel Schach gespielt. Literatur war ihre ganze Welt gewesen. Das Haus, in dem sie aufwuchs, stand direkt an einer Schnellstraße. Stella wusste nicht mehr, ob die Straße oder das Haus zuerst da gewesen war, was mich aber interessiert hätte, denn während man es traurig findet, wenn eine hässliche Straße neben ein schönes Haus gebaut wird, findet man es dämlich, ein schönes Haus an eine hässliche Straße zu bauen. Und ich hätte gerne gewusst, ob die Familie, die Stella erfunden hatte, traurig oder dämlich war. Anders als andere Häuser betrat man das Heim der Familie über den Keller, von wo aus mehrere enge Treppenhäuser in die verschiedenen Teile des Gebäudes führten, die erst im dritten Obergeschoss wieder zu einem geräumigen Dachboden zusammenliefen. Im ersten und im zweiten Obergeschoss verliefen sich die Gäste häufig, da sie nicht verstanden, dass der Weg von einem Zimmer ins andere über Keller oder Dachboden führte. In der Familie nahm man die Verirrungen der Gäste gelassen und gab ihnen wenig Anlass, sich zu schämen. Bald fühlten sie sich zu Hause und blieben oft für mehrere Jahre.
Ja, danke schön. Das ist jetzt schon einmal ganz gut herausgekommen. Die Stella hat eine blühende Fantasie und sie lügt wie gedruckt. Damit kann die Susanne aber ganz gut leben. Zum schwerwiegenden Bruch kommt es eigentlich erst, als die Stella dann jegliche Loyalität verletzt und eigentlich sich auch gegen ihre Freundin unter Anführungszeichen richtet. Den Text, den eigentlich Susanne geschrieben hat und dann einmal Stella zum Lesen irgendwie schickt, den veröffentlicht dann die Stella, nämlich mit ihr als Autorin, der war aber gar nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Es geht darin um die Zeit, wo im Alter von 20 Jahren einmal über eine Zeitspanne Susanne als Prostituierte gearbeitet hatte. Welche weiten Kreise zieht denn das dann? Womit wird sie dann konfrontiert?
Also das Buch spielt ja ungefähr im Jahr 2020 oder beziehungsweise passiert das so ungefähr 21, 22. Man muss zu dem Kontext dieser Zeit noch sagen, dass das eine Zeit war, in der so in öffentlichen feministischen Debatten das Thema Prostitution noch eine ganz andere Funktion hatte, als es mittlerweile der Fall ist. Das wurde sehr, sehr erhitzt und zum Teil auch ganz weit weg von der Sache diskutiert und diese Beobachtungen stecken da drin, weil was passiert ist, dass es einen Shitstorm gibt, dass es sehr viel Presse gibt, dass es Verwerfungen gibt, die sich bis auf die persönliche Ebene ziehen, weil das natürlich auch den Freundeskreis dieser Person betrifft. Und was auch passiert ist, dass wieder einmal das ganze Thema der Prostitution noch schwerer zu diskutieren wird. Also eigentlich wird das auch in diesem ganzen Buch nicht wirklich diskutiert, weil andere Sachen sich so stark in den Vordergrund drängen. Und die haben dann sehr viel mehr mit Konkurrenz zu tun und mit wer setzt sich besser durch in der öffentlichen Debatte und mit wem identifiziert man sich auch einfach am liebsten.
Eigentlich hatte ja auch Susanne gar nicht so den Eindruck, dass das derart verwegen ist, jetzt über diese Zeit zu schreiben. Sie hatte da ja an sich einen ganz offenen Zugang dazu auch. Aber eben, darum ging es im Endeffekt dann gar nicht mehr im Vordergrund, nämlich, dass das wirklich Dramatische war, dass ihr von Freundinnen, Freunden jegliche Auskunft verwehrt wurde und die Auseinandersetzung einfach nicht wirklich stattgefunden hat. Der Verlust von Stella war da gar nicht so die Tragödie, weil so innig waren die beiden ja nicht wirklich, aber dass sie dann in eine völlige Isolation geraten ist, das hat ihr dann eigentlich den Boden unter den Füßen weggezogen.
Ja.
Es gibt auch noch eine Familie, die könnte man ja auch noch irgendwie einen Rückhalt finden. Und da sticht ihr Bruder Jens heraus. Die haben auch ein bisschen ein eigenwilliges Verhältnis. Und die Kindheit war nicht unbedingt so idyllisch, möchte man jetzt einmal so sagen. Aber was erschwert es denn diesen beiden, dass sie sich vielleicht stützen oder bestärken könnten?
Was so in der Familie passiert, ist, dass in der Familie eine sehr direkte Form eigentlich von Gewalt, sowohl körperlich als auch verbal stattfindet. dass Jens aber gleichzeitig auch in dieser Sphäre des freundschaftlichen Umfelds und auch des politischen Umfelds auch stattfindet. Und das wiederum eine Sphäre ist, in der auch viel Gewalt stattfindet, die aber sehr viel vermittelter ist. Zum Teil tatsächlich über das Mittel der gewaltfreien Kommunikation. Also es geht in diesem Buch einerseits eben um diese Sprachlosigkeit in der Familie und dann um dieses Überborden von Sprache in diesem Freundeskreis, aber auch in diesem Öffentlichkeitskreis. So, hat auch viel mit diesem Shitstorm und mit diesem persönlichen Umfeld zu tun. Und Jens ist da so irgendwie dazwischen. Und in diesem Dazwischen, zwischen diesen beiden Arten des Scheiterns in der Kommunikation, findet dann diese Geschwisterbeziehung statt. Und ich will jetzt nicht so viel auf die Handlung vorgreifen, aber es geht auf jeden Fall auch darum, wie so sehr ähnliche familiäre Prägungen einen Jungen und ein Mädchen vergeschlechtlich einfach anders sozialisieren und sie andere Wege einschlagen lassen.
Im Endeffekt halten sie aber dann doch irgendwie zusammen. Ich habe auch das eine Detail ganz nett gefunden, dass er sich ein Tattoo hat machen lassen mit ihrem Namen Susi, wo sie dann sagt, obwohl ich diesen Namen habe. Ja, es gibt da noch eine Stelle im Buch, die eigentlich ganz gut auch diese Isolation und diese Ratlosigkeit beschreibt. Ja. Da würde ich jetzt noch einmal bitten.
Dazu muss ich noch sagen, dass es eine Stelle ist aus einem Brief. Also sie schreibt Briefe in diesem Buch. Mein Leben fühlte und fühlt sich an, als habe es jemand in eine Tupperbox eingepackt und in den Kühlschrank gelegt. Ich fuhr ein paar Mal mit dem Auto aufs Land, doch die leeren Landschaften fühlten sich uferlos an, als würde ich über den Rand der Stadt fallen. Es dauerte 2 lange Wochen, bis Trixie sich mit mir zu einem Spaziergang traf. Einem Impuls folgend wollte ich sie in die Arme schließen, wie ich es immer getan hatte, wurde dann auf halbem Wege unsicher, tat es dann trotzdem, doch sie war steif wie ein Stock, auch dann noch, als ich mich wieder entfernte, glotzte mich unbewegt aus ihren riesigen Augen an, die Sommersprossen ganz frisch nachgemalt. Hübsch sieht das aus, log ich. Sie drehte sich weg und ging los. Wir liefen nebeneinander um den See, ohne uns anzusehen. Ein paar Mal hatte ich den Impuls, eine Ente zu treten, doch ich mag Tiere, also ließ ich es bleiben. Ich redete mich in Rage. Erzählte, dass mir niemand erklärte, was los war, dass ich mir Sorgen um Stella machte, die ganz offensichtlich ein Problem hatte, das niemand ernst genug nahm. Dass ich Angst hatte, man würde mir das mit Haien immer noch nicht ganz glauben, dass möglicherweise eine Version der Geschichte kursierte, von der ich nichts wusste. Sie machte keine Anstalten, mich zu unterbrechen. Als ich weinte, tröstete sie mich nicht, also hörte ich wieder damit auf. Als sie ihr Schweigen endlich brach, war ihre Stimme kälter als sonst. Das mit Haien, sagte sie und atmete affektiert ein und aus, ist halt auch so eine Sache. Hier muss ich anmerken sagen, dass Haien eine Figur ist, durch die sie einen Übergriff erlebt, also die Ich-Erzählerin. Sie machte eine lange Kunstpause, die ich zur einen Hälfte mit panischen Gedankenspielen verbrachte, zur anderen mit Überlegungen über irgendein Problem mit meinem Auto. Also ich meine, Samiras Typen abschleppen und dann hinterher behaupten, dass das war's. Egal, sagte sie kühl. Ich würde niemals einer Frau nicht glauben, die sagt, dass sie etwas Bestimmtes erlebt hat. Ich habe Prinzipien. Prinzipien. Ich glaube aber irgendwie, dass du mir nicht glaubst, sagte ich, das Offensichtlichste aussprechen. Und dass er mit Samira noch, das hat er mir gar nicht gesagt. Sie lief eine Weile stur und ein bisschen zu schnell geradeaus, atmete dann scharf ein und sagte, das Ding ist, vielleicht solltest du auch einfach nicht jedem Typen glauben, der dich bumsen will. Es war ein schöner Tag, Kleinkinder saßen am Ziegengehege, Muskeltypen machten ihre Klimmzüge am Trimmdichtpfad. Und dass du, Stella, bedroht, verleumdet und am Ende auch erpresst hast, das glaube ich ihr eben leider auch, fügte sie in spitzem, gleichzeitig bedauerndem Tonfall hinzu. Definitionsmacht ist für mich nicht verhandelbar. Definitionsmacht. Ich schwieg den Rest des Spaziergangs. Am Ende, das musst du dir mal vorstellen, umarmte ich sie sogar noch, obwohl sie wieder nicht reagierte. Und nicht nur das, ich schrieb ihr 2 Stunden nach unserem Treffen heulend in der Badewanne eine Signalnachricht. War voll schön, dich zu sehen. Ab diesem Tag beschleunigte sich alles nochmal. Mir entfolgten ein paar der größeren Abolitionistinnen, dann immer wieder Bekannte und Freundinnen. Auf der Straße taten Menschen, als hätten sie mich nicht gesehen. Über Tarek erfuhr ich, dass sich das ein paar Ultras mir inoffiziell ein Kneipen- und Stadionverbot ausgesprochen hatten, darunter Jonas, der Freund von Lena, einer Genossin von Girls, die mich förmlich per E-Mail davon unterrichtete, dass ich auf Beschluss der Ortsgruppe hingebeten werde, nicht mehr zum Plenum zu erscheinen und alle Passwörter zu übergeben. Als ich Tarek per Nachricht bat, herauszufinden, was man über mich erzählte, antwortete er wieder nur das, was ich schon von all den anderen gehört hatte. Das weißt du doch selbst. Ich rastete aus. Tarek antwortete mir nie wieder. Ich vermisste Jens in diesen Tagen, doch wir hatten nicht mehr gesprochen, seit wir uns in Omas Haus in Italien angebrüllt hatten, weil er sich nicht an meinen Benzinkosten hatte beteiligen wollen und selbst mit dem Flugzeug gekommen war. Du weißt ja, in Italien ist man auf das Auto angewiesen. Er hatte sich eine Woche lang von mir herumfahren lassen, einfach ein klassischer Jens-Streit. Normalerweise vertrugen wir uns zumindest oberflächlich recht schnell, doch ich hatte nicht mehr so viel Kraft und so verschob ich den Gedanken, mich mit ihm auszusprechen, denn er hatte mit all dem ja nichts zu tun und erklären wollte ich es ihm auch nicht.
Dankeschön. Das ist eben ein Ausschnitt aus einem Brief an ihren Freund Oskar, der ist allerdings schon seit gut 10 Jahren tot. Das schafft zwar jetzt beim Lesen ein bisschen Überblick, wo sie steht, aber was bringt es hier, mit jemandem dann zu kommunizieren, wo sie ja gar keine Resonanz mehr erwarten kann?
Das ist tatsächlich auch ein Problem, das sie in diesen Briefen auch zur Genüge diskutiert. Ich glaube, dass es dieser Figur eine gewisse Erleichterung verschafft, dass das Gegenüber nicht antworten kann und dass sie lieber mit diesem Widerspruch umgeht, dass es eben so ist, als dass sie sich wirklich mit Widersprüchen und mit Gegenrede auseinandersetzt. Außerdem fungiert diese Figur relativ offensichtlich als eine Art Projektionsfläche und als eine Art guten Mannes. Er ist quasi der Bruder, er ist der Freund, er ist in irgendeiner Weise auch der Vater. Und sie ist mit ihm, also über ihn auch einfach mit dieser Zeit verbunden, über die sie in ihrem Prostitutionstext erzählt. Und ich habe irgendwann das Gefühl gehabt, dass die Figur vielleicht auch nur über diese Um-die-Ecke-Verbindung tatsächlich die emotionale Verbindung zu dieser Zeit noch herstellen kann.
Als das alles dann aus dem Ruder gerät und eben auch verbunden mit Destabilisierung und Ängsten und Hass, die ja eben widerfährt, lässt sie sich dann schließlich in die Psychiatrie einweisen und das ist zunächst einmal so etwas wie Erholung für sie, dass sie sich einmal so ein bisschen fallen lassen kann. Es trübt allerdings nicht ihre Diskursfreude und die lässt sie dann an einem Therapeuten einmal aus, was eigentlich eher so monologisch ausfällt und da geht es auch wieder um die Definitionsmacht. Das ist ja schon sehr ein großes Anliegen.
Mhm. Ja, es ist ein Buch, in dem Definitionsmacht verhandelt wird, und zwar jetzt nicht auf eine didaktische Art und Weise, was ich auch dadurch versuche, so greifbar zu machen, dass sie ja selbst in diesem diesen Monologen, also sie hat viele Dialoge, die eigentlich Monologe sind, die Themen eigentlich so sehr versucht, didaktisch zu platzieren, dass sie irgendwie so ein bisschen fadenscheinig werden und man sich irgendwie fragt, kann ich da überhaupt noch mitgehen? Und ja, also das, ich glaube, Definitionsmacht, und das zeigt das Buch auch ganz gut, ist ein Konzept, das man verwenden kann als eine Art Brücke, als ein Hilfsmittel, aber eben nicht als eine Regel. Und sie begegnet immer wieder Menschen, die das wie eine Regel benutzen. Und da kommt man dann so in offensichtliche Widersprüche, wenn zum Beispiel zwei Personen gleichzeitig das Konzept der Definitionsmacht für sich benutzen wollen und dann einfach zwei Menschen das Gegensätzliche sagen und dann ist einfach die Regel, ihr müsst beiden glauben. Und das erlebt sie in verschiedenen Konstellationen in diesem Buch.
Ja, nicht ganz einfach zu lösen. Es sind 5 Kapitel und jeweils am Ende ist eigentlich immer ein Text, der so ein bisschen Klarheit schafft. Also so habe ich es empfunden, eben Briefe an den Oscar und einmal ist auch so etwas wie ein Statement, ein sehr ausführliches von Susanne, wo es eben genau um diese desaströsen Auswirkungen geht, was eben der Hass anrichten kann. kann das dann im Endeffekt auch bei denen landen, an die das gerichtet ist, die eigentlich dieses Unheil anrichten. Das wäre ja das Sinnvollste an dem Ganzen.
Ich glaube nicht. Ich glaube, also das Statement ist ja so eine sehr, das ist ja eine Form, die heute oft gewählt wird, und das ist natürlich auch eine sehr narrative Form. Also das ist auch, hat auch bei ihr eine sehr stark narrative Qualität. Und was man aber so in diesem Buch merkt, auch dadurch, dass sie verschiedene Erzählmodi wählt, um dies auch erstens um die Handlung voranzutreiben, aber auch um sich zu erzählen, ist, dass sie eben immer wieder ganz verschiedene Arten des Narrativs nebeneinander stellt und dass sie sich dadurch immer irgendwie als eine Form der Unwahrheit eigentlich herausstellen. Und ich glaube, gerade in einem Kontrast zwischen den Briefen, den Dialogen und dem Statement wird das irgendwie, werden diese ganzen kleinen Brüche nochmal greifbarer. Und deswegen glaube ich, diese Statements allgemein kommen bei den Menschen an die sie gerichtet sind und die sie eigentlich nicht brauchen, weil sie schon überzeugt sind, weil es eben eine rhetorische Form ist, und als solche wird es in diesem Buch auch behandelt.
Sie lassen Susanne aber eine Freundin, die trotz allem zu ihr hält, die sich nicht von diesem Lügenstrom mitreißen lässt, das ist die Cordula. Sie meint dann einmal, als sich die beiden treffen, dass du wenigstens mit mir streitest, statt kryptische Botschaften und, zu verbreiten und dahin zu brüten. Das öffnet ja schon einmal wieder eben das Streiten, eben den Weg der Auseinandersetzung, des Aufeinandereingehens. Und öffnet zumindest auch eine Perspektive in Richtung Auflösung dieses Desasters. Haben Sie das auch gebraucht, dass Sie da so ein bisschen eine Person mit hineinnehmen, die Zuversicht eine Auflösung eben bereithalten kann?
Ich würde sagen, es ist keine vollständige Auflösung, die diese Freundschaft bietet, aber es ist ein gelingender Konflikt, und darum geht es mir in diesem Konflikt oder auch in dieser Figur und auch in dieser Freundschaft. Weil es davor diese ganzen Arten des nicht gewaltvollen Sprechens, der Ich-Botschaft, dieses sehr, sehr nach Protokoll verfahrenden Dialogverfahrens gibt und die eigentlich immer alle scheitern, weil sie wie eine Maske benutzt werden. Und darin, dass die beiden Freundinnen einfach mal gemein zueinander sein können und diese Gemeinheit benennen können, entsteht da so eine spontane Nähe zwischen den beiden, die ich sehr berührend fand und die ich gerne geschrieben habe.
Ich habe es sehr gerne gelesen und war da auch gern dabei, auf so eine turbulente Art, eine Auseinandersetzung mit einem Phänomen, das eigentlich sehr präsent ist in der heutigen Zeit, da mitzuerleben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für das Buch »Alles ganz schlimm« von Julia Pustert. Erschienen ist es im Heimon Verlag. Schön, dass Sie heute gekommen sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war Literadio vom österreichischen Literadio-Kollektiv. Hier seid ihr bei Radio Dreieckland auf 102,3 MHz oder rdl.de. Ab dem 5. Januar gibt's an dieser Stelle wieder die gewohnten Abendmagazine.
Auch Radio Dreieckland erhält einen winzigen Teil der Rundfunkgebühren. Für unser Programm erhalten wir aber keinen Cent. Bei Projekten müssen wir das machen, was die Geldgeberin will. Echt unabhängig bleiben wir nur durch unsere Freundinnen und Freunde. Jetzt Mitglied im RDL-Freundeskreis werden. Unterstütze dein freies Radio. Mehr Infos unter rdl.de/Mitglied.